In der heutigen Folge geht es um Goldgräberstimmung bei Minenunternehmen und warum die Medaillen der diesjährigen Olympischen Spiele besonders wertvoll sind. Außerdem geht es um die zunehmende Unsicherheit beim Kapazitätsausbau der Hyperscaler sowie schlechte Stimmung bei Softwareunternehmen.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, und auch heute am Dienstag, den 10.02.26, geht's wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Ich glaube, die erste gemeinsame Folge irgendwie seit 3, 4, 5 Monaten.
Ewigkeiten gefühlt, ne?
Ja. Irgendwie weiß ich nicht, warum
nicht mehr zusammengefühlt.
Nee, genau. Aber ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Spannende Folge, glaube ich.
Ja, komm, starten wir heute rein. Heute am National Umbrella Day in den USA. Schauen wir mal, ob wir heute noch den Regenschirm rausholen müssen oder ob der freundliche Wochenstart, wie er sich gestern auch gezeigt hat, sich weiter fortsetzt.
Okay.
Ja, komm, gehen wir rein in die vergangene Börsenwoche. Ja. Durchaus auch wieder turbulent. Wir befinden uns ja immer noch mitten in der Berichtssaison. Der DAX konnte in der letzten Woche 0,74% zulegen und stand zum Wochenende bei 24.721 Punkten. Die Handelsspanne war aber durchaus bemerkenswert und reichte von über 25.000 Punkten zu 24.300 Punkten. Also durchaus ein wenig Spiel drin gewesen in der letzten Woche. Und auch heute stehen wir, ich gucke jetzt mal links rüber, wieder leicht unter 25.000, aber pendeln so um die 25.000 Punkte Marke. In den USA sah das Bild durchaus schlechter aus. Auf Wochenbasis steht beim S&P 500 minus 0,27% zu Buche, sowie ein Punktestand von 6.932 Punkten. Dies hat maßgeblich mit einer ordentlichen Erholung am Freitag auch nochmal zu tun gehabt. Zu den Gründen kommen wir aber gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Ich sage nochmal das Stichwort KI, CapEx, wird uns beschäftigen in dieser Folge. Beim technologielastigen Nasdaq sah es dann, wenig verwunderlich, ähnlich aus, mit einer noch stärkeren Ausprägung, auf Wochenbasis minus 2,68%. In der Spitze lag man auf Wochenbasis sogar schon bei unter minus 5%. Also da war schon richtig Drive drin. Ganz anderes Bild weist der Dow Jones Industrial aus. Dieser schloss bei 2,38% im Plus und einem Allzeithoch von über 50.000 Punkten. Also da, glaube ich, sieht man diesen Shift to Value
der
ganz
gut. Der gute alte Dow.
Der gute alte Dow, ja. Erste Mal über 50.000 Punkte und Shift to Value in der letzten Woche dann massiv gespielt worden am Markt. Und nochmal ein ganz kurzer letzter Blick nach Fernost. Dort hat Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit ihrer liberal-demokratischen Partei LDP einen historischen Sieg erzielt. Sie gewann allein eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus, was ihr erheblichen politischen Einfluss verschafft und auch Verfassungsänderungen ermöglicht. Sie steht unter anderem für eine wirtschaftsfreundliche Politik, weshalb die japanischen Börsen den Wahlausgang stark gefeiert haben. Der Nikkei konnte seit Bekanntgabe der Wahlergebnisse bis heute rund 8% zulegen und das trotz des sehr guten Laufes im letzten Jahr. Auf Einjahressicht steht eine plus 48% Kursplus zu Buche. Im Vergleich der S&P 500 steht im vergleichbaren Zeitraum bei knapp 15% und der DAX bei 14%. Also auch da ein Markt, der durchaus outperformt hat. Ja. Bevor ich den Rückblick schließe, André, du hast auch noch so ein paar Themen aus der von der volkswirtschaftlichen Seite mit dabei.
Ja, genau. Wir hatten ja in der letzten Woche EZB-Ratssitzung. Da ist nicht viel Neues passiert. Zins ist nicht angefasst worden. Inflation auf mittlere Sicht wird einen Zielwert von 2% halten. Die Wirtschaft scheint sich nach EZB-Sicht robust zu halten. Niedrige Arbeitslosigkeit, solide Bilanzen in der Privatwirtschaft, öffentlichen Pläne für Verteidigung und Infrastruktur, die sollen stützende Auswirkungen langsam entfalten, also das Wachstum fördern. Lagarde warnt ein bisschen, dass die Inflationszahlen in den kommenden Monaten ungleichmäßig schwanken könnten, betont jedoch, dass politische Entscheidungen nicht von den einzelnen Datenveröffentlichungen beeinflusst werden sollen. Also Hält sich da bestimmt noch ein bisschen was offen.
Ich habe irgendwo vernommen auch, dass gegebenenfalls für weitere Zinssenkung so ein Spalt die Tür aufgemacht wurde, so im Hinblick auch auf den Wechselkurs US-Dollar-Euro, dass da gegebenenfalls auch nochmal eine Zinssenkung nach unten getan werden kann in den nächsten Wochen und Monaten. So ganz klar geäußert hat sie sich nicht.
Nein, hat dort ein paar Dinge offen gehalten. Genau. In Amerika hatten wir erste Daten zum Arbeitsmarkt, Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft, die ist im Januar schwächer gestiegen als erwartet. Wie ADP berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 22.000 Stellen. Erwartet war ein Plus von 45.000 Stellen. Die Stellenangebote in den USA fielen im Dezember um 386.000 auf das niedrigste Niveau seit September 2020 und deutlich unter die Markterwartungen. Und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen in der letzten Januarwoche auf 231.000, was deutlich über den Markterwartungen von 212.000 liegt. Und die größte Anzahl an Erstanträgen seit fast zwei Monaten markiert.
Und das ist auch ein Grund, warum die Märkte dann Mitte letzter Woche dann auch ein Stück weit nach unten gegangen sind. Neben der Berichtssaison ist das auch ein Grund.
Ne? Ja, insgesamt schon zeichnen Indikatoren ein schwaches Bild. Mhm. Wobei die offiziellen US-Daten zum Arbeitsmarkt erst in dieser Woche veröffentlicht werden. Der Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich letzte Woche Freitag veröffentlicht werden sollte, ist nun für morgen, den 11. Februar, geplant, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik mitteilte. Die Behörde hatte die Veröffentlichung wegen des Teilregierungsstillstands in den USA verschoben.
Hat sich aber wieder aufgelöst, Regierungsstillstand, also von daher Warnung von der Seite.
Ja, genau. Naja, auf Unternehmensseite gab es noch ein paar Meldungen. Das KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktienkurse verschiedener Softwarefirmen unter Druck gesetzt. Es mehrten sich Sorgen über die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz nach der Einführung eines Zusatzmoduls für den Chatbot Claude von Anthropic. Dabei handelt es sich wohl um eine Zusatzfunktion, mit der sich das Sprachmodell für juristische Aufgaben einsetzen lässt. Und die schürt Sorgen, dass KI die klassische Software verdrängt, auf der die Geschäftsmodelle vieler Konzerne beruhen, also die SAPs dieser Welt.
Ja, also Software wurde ja massiv abgestraft. Ne? Ja. War dieser Shift-to-Value-Software abverkauft, rein in Value-Werte. Mhm. Dow Jones auf Allzeithoch gestiegen und sämtliche Softwarefirmen, auch die dicken, fetten, großen wie eine Microsoft, haben ja in den letzten Wochen massiv, teils massivst verloren. Ne?
Höchstwahrscheinlich auch zu stark abgestraft.
Vielleicht, ja.
Aber gut, das wird die Zukunft zeigen, ne?
So ist es.
Naja, und außerdem hatten wir mal wieder eine Meldung zum Thema Fett-Weg-Medikamente. Nachdem Novo Nordisk zum Jahresbeginn ein Medikament zur Gewichtsreduzierung in Pillenform auf den Markt gebracht hat, zog der US-Konzern Hims & Hers mit solch einer Tablette nach, allerdings mit einem deutlich günstigeren Einstiegspreis. Ja, und die Nachricht hat den Kurs von Hims & Hers zweistellige Zuwächse gebracht, die Kurse von Novo und auch von Eli Lilly deutlich negativ beeinflusst.
Momentaufnahme, ne?
Momentaufnahme, denn jüngst ruderte Hims & Hers deutlich zurück. Nach Mitteilung des Unternehmens wird der Verkauf schon wieder eingestellt. Die US-Gesundheitsbehörde hatte angekündigt, die Praxis von Hims & Hers zu überprüfen, patentgeschützte Wirkstoffe aus nicht öffentlich genannten Quellen direkt an Patienten zu verkaufen, indem dies als individualisierte Behandlung bezeichnet wird. Naja, Hims & Hers hat wohl das Ausloten der Grauzonen am US-amerikanischen Gesundheitssystem so ein bisschen überzogen. Deshalb sollte bis auf Weiteres der Markt der abnehmenden Pillen wohl Novo Nordisk gehören, wobei sich in diesem Jahr höchstwahrscheinlich auch ein Präparat von Eli Lilly dazu gesellen dürfte. Aber zu den Unternehmen kommen wir im Mittelteil ja nochmal ein bisschen genauer.
So ist es.
Aber nochmal kurz, ein sportliches Event mit Kapitalmarkt-Impact, der Super Bowl 2026. Und die Seattle Seahawks haben gegen die New England Patriots mit 29-13 gewonnen. Hast du es geguckt?
Nein, ich habe es nicht geguckt. Ich bin, ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren auch schon gesagt, überhaupt kein Football-Fan. Stelle mich, glaube ich, so ein bisschen gegen den Mainstream mittlerweile, weil viele ja auch hier in Deutschland gucken. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also die Börsen dürfen jetzt ja nur eine Richtung kennen und zwar nach oben, ne?
Genau. Ja, es ist ja schon ein sportliches Mega-Event. Diesmal auch in diesem Jahr mit politischer Begleitmusik.
Ja.
Passt. Für uns auch mit Einfluss auf den Kapitalmarkt, also ein Wirtschaftsgroßereignis, aber auch, was du schon gesagt hast, ein Börsenindikator mit einer hohen Prognosesicherheit. In den letzten 85 Jahren traf die Prognose immerhin in 52 von, habe ich 52 Jahren gesagt? 58 Jahren. Also,
ich glaube, du hast irgendwas mit 80 gesagt, aber...
In den vergangenen 58 ja. Jahren traf die Prognose immerhin in 42 von 58 Fällen ein. Das heißt 72% Trefferwahrscheinlichkeit.
Du darfst aber nicht reinzoomen, ne? Ich hoffe, darauf kommst du auch noch drauf zu sprechen.
Weil die letzten Jahre ist es nicht so aufgegangen.
Nein.
Ja. Und entscheidend ist bei diesem Indikator, aus welcher der beiden Konferenzen, der NFC oder der AFC, ja, das Team stammt, welches den Super Bowl gewonnen hat. Und in diesem Jahr sind es, wie gesagt, die Seahawks, ein Team aus der NFC. Und damit sollten die Aktienkurse in der Theorie zum Jahresende deutlich höher stehen, als sie es heute sind. Also ein positives Umfeld.
Nehmen wir das mal so mit, ja.
Genau, so viel von...
Ich glaube, die letzten Jahre kann man es ein bisschen einschränken. Da ist es, glaube ich, was eher ein Münzwurf, wie ich gehört habe. Aber über die Strecke hast du vollkommen recht. Über 70% heißt, wir werden am Jahresende höher stehen. Ist doch
genau.
Gut.
Sehr schön, genau.
Das war's?
Das wäre es kurz und knapp gewesen.
Okay, weil du sportlich sagtest, ich glaube, du hast noch ein weiteres Thema mit dabei, aber dann starte ich jetzt erstmal nochmal rein und beende den Rückblick. Schauen wir auf die Zinsen. 10-jährige Bundesanleihe ist leicht gefallen auf 2,84. Die Treasuries aus den USA ebenfalls leicht gefallen und notieren bei 4,18. Gold, ja, wir hatten in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen, dass der Goldpreis ordentlich federn lassen musste. Stichwort Falke Kevin Walsh. Nach der Panik im Markt und der Gewinnmitnahmen konnte sich Gold dann aber jüngst stabilisieren und auch einigermaßen wieder auch dann zulegen. Auf Wochenbasis steht sogar ein kleines Plus von 1,51%. Die Feinunze stand zum Wochenende bei knapp unter $5,000, steht heute wieder knapp über $5,000. Also von daher unterm Strich ein paar Gewinnmitnahmen, die vollzogen wurden. Vielleicht eine Überreaktion in dem Moment und es wurde wieder gekauft.
In den großen Rahmendaten, die für Gold sprechen, hat sich ja nichts geändert.
Ja, genau, ja. Richtig. Bei Silber, da sah es deutlich dramatischer aus, wurde dann doch mehr spekuliert mit diesem Edelmetall. Auf Wochenbasis minus 8,84%. Hier klart sich das Bild aber auch ein Stück weit auf und wir stehen wieder oberhalb der 80 US-Dollar je Unze. Auch da ist aktuell kein Druck drin, es wird eher wieder gekauft. Bei den Kryptos sieht es nochmal anders aus. Ja, da gab es in der letzten Woche ein wirkliches, darf man das noch sagen, Blutbad. Auf Wochenbasis steht beim Bitcoin minus 16,5% drauf. Er fiel von über 84.000 US-Dollar auf knapp unter 60.000 US-Dollar. Da konnte er dann gestützt werden und von diesem Tief ging es dann wieder nach oben und jetzt stehen wir bei irgendwie knapp unter 70.000 US-Dollar. Ist massiv viel Bewegung drin, nicht nur beim Bitcoin, auch bei den Altcoins. Also dort spricht das Momentum eher weniger aktuell für die Kryptos. Ja, mal schauen, ob du die Wette dieses Jahr gewinnst, André. Wir hatten ja Ende letzten Jahres eine Wette am Laufen. Du warst eher der Bulle, ich eher der Bär. André, die Pizza war lecker, das Bierchen auch.
Ja, ich hoffe, es hat geschmeckt.
Mal gucken, wie es dieses Jahr ausgeht. Ja, wir halten sie mit auf dem Laufenden. Ja, wir kommen zum Mittelteil. Ich wäre soweit durch und du darfst.
Ich werde wieder sportlich.
Ja, genau.
Die Olympischen Winterspiele in Italien haben begonnen und die Athleten, die auf dem Podium stehen, werden die bisher teuersten Medaillen der Geschichte der Olympischen Spiele erhalten, berichtete CNN. Insgesamt werden mehr als 700 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben und im aktuellen Stand sieht es auch für Deutschland gut aus. Norwegen führt den Medaillenspiegel, so heißt es, an. 3 Gold, 1 Silber, 2 Bronze vor der Schweiz, vor Japan. Und wir Deutschen, wir kommen schon auf Rang 4 mit 2 Goldmedaillen, 1 Silbermedaille, 1 Bronzemedaille. Und ich glaube, du hast die Goldmedaille gestern auch live verfolgt.
Ich saß gestern Abend auf der Couch, irgendwie gegen 8:30 war es ja, glaube ich, als Philipp Raimund dann den zweiten Sprung auch hinbekommen hat und im Skispringen Gold geholt hat.
Ja, super, ne? Ja. Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch auch von mir.
Ja, und seit den Sommerspielen in Paris im Jahr 2024 sind die Preise für Gold und Silber um rund 100 beziehungsweise beim Silber 200% gestiegen, wodurch sich der Rohstoffwert der Medaillen erheblich erhöht hat. Wobei die modernen olympischen Goldmedaillen nur aus 6 Gramm reinem Gold bestehen, der Rest wohl hauptsächlich aus Silber. Und Goldmedaillen sind mittlerweile etwa 2.300 US-Dollar wert, mehr als doppelt so viel wie in Paris. Silbermedaillen mit fast 1.400 US-Dollar, dreimal so viel wert wie vor 2 Jahren. Bronzemedaillen, die hauptsächlich aus Kupfer bestehen, sind mit ca. 100 US-Dollar vergleichsweise günstig. Und an der Stelle kommt Barrick Mining ins Spiel, also ursprünglich mal Barrick Gold. Das 1978 von Peter Munk gegründete Unternehmen ist eines der weltweit führenden Goldbergbauunternehmen und fördert neben Gold auch Silber und Kupfer. Ja, die wichtigsten Goldvorkommen verteilen sich auf die USA, Afrika und Argentinien und der Konzern konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und die Produktion dieser Metalle. Die Profitabilität wird natürlich stark vom Goldpreis, aber auch von operativer Effizienz und von den Rohstoffvorkommen beeinflusst. Und dazu gab es jüngst Zahlen zum Q4. Barrick Mining hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem operativ sehr starken vierten Quartal abgeschlossen, das viele Rekordwerte, unter anderem beim Ergebnis je Aktie, beim freien Mittelzufluss und der Aktionärsrendite, sprich höherer Quartalsdividende und Aktienrückkäufen aufweisen konnte. Dies lag erwartungsgemäß weniger an der etwas höheren Goldproduktion, also die stieg um 5% gegenüber dem dritten Quartal, sondern vielmehr der Goldpreisrallye, die wir bis zum Jahresende 2025 gesehen haben.
Man kann von Goldgräberstimmung sprechen, oder?
Ja, das passt da sehr gut. Das operative Ergebnis legte gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 82% auf 3,1 Milliarden US-Dollar und der freie Mittelzufluss sogar um 223% auf 1,6 Milliarden US-Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartung sehr deutlich. Darin enthalten ist eine Produktion von 3,26 Millionen Unzen Gold im Gesamtjahr 2025. Schon eine Summe, ne?
Ja, lukrativ.
Naja, der Vorstand erklärte, dass der Entschluss getroffen wurde, die nordamerikanischen Kernassets, also insbesondere die Goldminen in Nevada, in eine separate börsennotierte Gesellschaft abzuspalten. Durch eine Abspaltung dieser risikoärmeren Goldgeschäfte in Nordamerika könnte der Bewertungsabschlag, den Barrick Mining im Moment hat, der aufgrund der afrikanischen Goldminen auf der Aktie lastet, der könnte dadurch höchstwahrscheinlich gesenkt werden. Aber dazu gleich nochmal mehr. Die Managementprognose für 2026 geht von einer etwas höheren Goldproduktion und einer stabilen Kupferproduktion aus. Die Produktionskosten für Gold dürften laut Management in 2026 auf 1760 bis 1950 US-Dollar je Unze steigen. Im Vorjahr waren es noch 1637 Dollar. Und auch bei Kupfer wird mit höheren Kosten gerechnet. Beim Anstieg der Produktionskosten wird auf die Aktivitäten in Lulu, Guankoto in Mali verwiesen. Und Malis Regierung hat im vergangenen Jahr die Goldexporte blockiert und die Kontrolle über die Mine in Mali übernommen, sowie dort Gold beschlagnahmt. Barrick gab jüngst bekannt, dass die Streitigkeiten in Mali beigelegt wurden, was zur Freilassung der Mitarbeiter und zur Rückgewinnung des beschlagnahmten Goldes führte. Ja, die Aktivitäten in Mali wurden laut Barrick wieder aufgenommen, die Produktion hochgefahren, wobei zunächst die wertschöpfungsstärksten Bereiche im Fokus stehen würden. Und an diesem Sachverhalt wird der vorhin genannte Risikoabschlag fürs Nordamerika-Geschäft, glaube ich, ganz gut verständlich.
Spannende Story, ja.
Ja. Ja, doch andere politische Aktivitäten, die da nochmal Einfluss nehmen können.
Absolut.
Ja, und entscheidend für das operative Ergebnis in diesem Jahr wird die Rohstoffpreisentwicklung sein. Wir rechnen nicht damit, dass es zu einem deutlichen Preisverfall von Gold und Kupfer kommt. Daher sind die Perspektiven für die Goldmine weiterhin überaus attraktiv. Die DZ-Bank hat den fairen Wert der Aktie von 82 Kanadendollar auf 86 kanadischen Dollar erhöht. Aktuell notiert die Aktie bei gut 63 kanadischen Dollar. Trotz des Kursanstiegs der Aktie seit dem 01.01.2025 waren es 173%, ergibt sich ein erwartetes KGV für dieses Jahr von 12. Daran ist zu erkennen, welcher Hebel der ansteigende Goldpreis auf das operative Geschäft der Goldproduzenten hat.
Durchaus also, günstig, ja.
Ja, immer noch wirklich ein sehr günstiger Bereich, sehr günstige Branche.
Ich glaube, haben wir in der letzten Folge auch hier noch gesagt, hatte Marco, glaube ich, gesagt, dass es auch bei uns in der Vermögensverwaltung einen ordentlichen Impact gebracht hat, das Thema Goldminen. Ja, spannendes Thema.
Man meint ja immer, wenn etwas so stark gestiegen ist, ne, dann muss es ja überbewertet sein, aber in diesem Fall sind auch die Unternehmensgewinne mindestens im gleichen Maße mitgestiegen.
Mindestens, richtig, ja.
Ja, soviel zu Barrick.
Okidoki, dann übernehme ich wieder und komme zu den ganz Großen dieser Welt, komme zu Alphabet und Amazon. Alphabet hat im vierten Quartal 2025 überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 18% auf 113,8 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsgewinn sprang um rund 30% auf 34,45 Milliarden Dollar. Quartalsgewinn, nicht ganz so schlecht, ne? Das Werbegeschäft bleibt weiterhin das Zugpferd. Allein im Schlussquartal lag der Umsatz hier bei 82,3 Milliarden Dollar, während Google Cloud mit einem starken Wachstum von 48% auf 17,7 Milliarden Dollar ebenfalls wichtige Impulse setzte. Besonders im Fokus stehen die geplanten Investitionen für 2026. War, glaube ich, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, Thema CapEx. Ja. Alphabet möchte 175 bis 185 Milliarden US-Dollar für neue Rechenzentren und Serverinfrastruktur ausgeben, vor allem um die Kapazitäten für KI und Cloud-Dienste massiv auszubauen. Fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Nachfrage nach KI-gestützten Diensten und Gemini hat die Auftragsbestände regelrecht explodieren lassen. Ja, also da interessant, aber massiv, wie viele CapEx-Investitionen dort getätigt werden müssen, Fragezeichen, auf jeden Fall getätigt werden. Der Ausblick bleibt spannend, Analysten sehen trotz Unsicherheit über die Rendite der gigantischen Investition weiterhin großes Potenzial. Alphabet setzt auf hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und einen boomenden KI- und Cloud-Markt. Und das Big Picture, glaube ich, passt bei dem Unternehmen richtig gut. Aber Alphabet stößt angesichts dieser massiven Ausgaben auch auf Refinanzierungsherausforderungen. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen eine 100-jährige Anleihe von britischen Pfund begeben möchte. Sie wird im Jahr 2126 fällig. Und hier sieht man, dass auch Alphabet als eins der potentesten oder das potenteste Unternehmen der Hyperscaler nicht mehr alles aus dem Free Cashflow bedienen kann. Und ja, hier wird der Markt ganz genau hinschauen. Erstmals, ich glaube, haben wir gestern noch diskutiert, wurden diese riesen CapEx-Investitionen nicht nur positiv vom Markt aufgenommen. Hier gilt immer die Frage, wie und wann amortisieren sich diese gigantischen Ausgaben? Ich habe nochmal eine Zahl mitgebracht. In diesem Jahr 2026 planen Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta Rekordausgaben von 650 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur.
Unglaublich.
Ja, schon. Ja, nicht greifbar, also wahnsinnige Zahlen. Was hat die Alphabet-Aktie gemacht? Top-Zahlen, wie gerade gesagt. Die Aktie gab trotzdem 7,5% im ersten Schritt ab, weil einfach dieser Fokus auf CapEx da war. Der Markt massiv darauf schaut. Die Aktie konnte sich aber stabilisieren und leicht gewinnen. Und wenn man sich das laufende Jahr anschaut mit 3,38%, solide ins Jahr gestartet. Auf ein Jahr stehen wir bei 73% plus und auf fünf Jahre bei 211% plus. Also die Story passt und läuft.
Ja.
Ich komme dann nochmal zu Amazon. Im vierten Quartal erzielte Amazon ebenfalls ein Umsatzwachstum, diesmal von 14% auf 213 Milliarden US-Dollar, übertraf damit die Markterwartung. Der operative Gewinn stieg auf 25 Milliarden Dollar, also auch da wieder operative Gewinn 25 Milliarden Dollar. Super profitabel, wenn man das so hört und liest. Wobei die Cloud-Sparte AWS besonders stark performte mit einem Erlösplus von 24% auf 35 Milliarden US-Dollar. Das Werbegeschäft konnte zulegen und der Gewinn je Aktie lag bei 1,95. Also auch da richtig gute Bekanntgaben. Und auch da, jetzt kommen wir wieder zu den CapEx, Amazon plant für 2026 Investitionen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar. Sogar noch mehr als Alphabet, am meisten von den Hyperscalern. Deutlich mehr als die Analysten erwartet haben. Und diese Milliarden sollen natürlich auch wieder in diese gerade genannten Themen fließen. KI, Chips, Robotik, Satelliteninfrastruktur etc. Und auch da ist der Ausblick dann dementsprechend zweigeteilt gewesen. Die Rekordinvestitionen belasten natürlich kurzfristig auch den Cashflow und führten dann dementsprechend zu einem Kursrückgang der Aktie. Langfristig sehen Analysten die Aktie immer noch sehr, sehr positiv. Und dennoch gilt es da wie bei Alphabet auch. Man muss schauen, wie diese massiven Investitionen in die Amortisation gehen. Im laufenden Jahr steht die Aktie bei minus 10% auf ein Jahr. André, wo steht die Aktie, Amazon?
Kann ja nur schief liegen jetzt.
Liest du?
50?
Plus oder Minus?
Nein, ich sag Plus.
Minus 10.
Okay.
Ja. Und auf fünf Jahre nur 27% plus. Das ist schon durchaus wenig. Also ich habe zweimal hingeschaut. Ich hoffe, ich liege richtig. Aber 27% nur auf fünf Jahre, weil die Aktie in der Zwischenzeit massiv einmal verloren hat, dann gut aufgeholt hat. Also da gab es mit Sicherheit bessere Titel in den letzten fünf Jahren. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Amazon versucht, in diesem Geschäft der ganz großen Schritt zu halten, aber nicht unbedingt in dieser Position der Stärke ist, wie es eine Microsoft ist, wie es eine Alphabet ist, einfach weil der Free Cashflow dort angekratzter ist als bei den gerade genannten. Das soll es dazu gewesen sein. Insgesamt gute, sehr gute Zahlen, aber der Markt hat abverkauft.
Okay.
Wir kommen zum regionalen.
Zum regionalen Teil. Ja, Unsere Region, die war aufgrund eines schwerwiegenden Zwischenfalls am Quarzwerk in Lette bundesweit in den Nachrichten. Dort ist ein Stück Uferböschung auf einer Breite von 120 Metern abgesackt und in dessen Folge die angrenzende Kreisstraße 48 auf einer Länge von 80 Metern im Baggersee verschwunden. Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist zu verdanken, dass es keine Verletzten gab, da frühzeitig der Notruf gewählt wurde. Das Quarzwerk fördert in Lette Quarzsand für verschiedene Anwendungen. Der Sand eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften für die Herstellung von Glas bzw. von weißem Glas, da der dort geförderte Sand einen geringen Eisengehalt hat. Für ein glasklares Glas ist höchste Reinheit und eine konstante Körnungsstruktur anscheinend erforderlich. Daneben gibt es Anwendungen in der Bauchemie, wo Quarzsand als Zusatzstoff für die Herstellung zum Beispiel von Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Beschichtungen und Putzen genutzt wird. Oder auch im Bereich Sport und Freizeit, ne, Spielplatzsand oder für einen Sandkasten, René.
Kunstrasen hast du gestern noch irgendwie gesagt.
Ja, ne? Reitplatzsand oder als Untergrund für Kunstrasenplätze. Ja. Und Quarzsand hat allerdings auch einen sehr großen Bezug zur Börse. Der Sand kann in einem Lichtbogenofen, einem speziellen Schmelzprozess unterzogen werden, bei dem Siliziumoxid mit Kohlenstoff reduziert wird, um metallisches Silizium zu gewinnen. Dieses Rohsilizium wird über verschiedene Wege zu hochreinem Silizium entwickelt und dann über verschiedene chemische Verfahren in eine kristalline Form verändert, bevor es in dünnen Scheiben, sogenannte Wafer, geschnitten werden kann. Und damit ist der Quarzsand übrigens einer der häufigst vorkommenden Rohstoffe der Erde, die Basis für unseren technologischen Fortschritt. Denn diese hauchdünnen Siliziumwafer sind der Ausgangspunkt für jeden Halbleiter und damit ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Elektronik und auch der Treiber für die Entwicklung in den Bereichen künstliche Intelligenz und sogar der CapEx-Ausgaben, die du gerade beschrieben hast,
René. Da hast du den Bogen wieder ganz gut gespannt, ja.
Ja, genau. Und für interessierte Hörer empfehle ich unser Podcast Folge 124, Wertschöpfung der Halbleiter. In der hat Lukas damals Klarheit ins Halbleiter-Halbwissen gebracht. Na, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ich erinnere mich, ja.
Naja,
hat er gut gemacht, der Lukas.
Ja. Trotz der Bedeutung für die Technologie ist die Straßensperrung für viele Pendler aus der Region höchstwahrscheinlich eine etwas länger dauernde Herausforderung im täglichen Berufsverkehr.
Ja. Ja. Mein Weg zum Tennisplatz. Ja. Das ist der Weg von Reken nach Coesfeld. Ja, müssen wir auch einen Umweg fahren.
Genau.
Aber das ist nur ein kleines Übel.
Ja, so viel aus der Region.
Ja, genau. Kommen wir zum Ausblick. Auch wieder heute eine längere Folge, aber sind, wie gesagt, glaube ich, mitten in der Berichtssaison hoffentlich interessante Themen mit dabei gehabt. Zum Ausblick. Heute werden Einzelhandelsumsätze aus den USA bekannt gegeben. Morgen Highlight-Termin, der Arbeitsmarktbericht. Du hast es gerade schon gesagt, André. Am Donnerstag die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Großbritannien. Und am Freitag nochmal US-Verbraucherpreise, die bekannt gegeben werden. Auch da mit Sicherheit spannend, so in Sachen Leitzins, Entscheidung nach vorne, wie geht es dort weiter? Genau, also von da, von der volkswirtschaftlichen Seite nicht uninteressant. Auf der Unternehmensseite kommt auch noch einiges auf uns zu. Ich ziehe jetzt mal nur ein paar raus. Heute eine BP, eine Coca-Cola, Kering, TeamViewer, Ferrari, Robinhood. Morgen eine Cisco Systems, eine Commerzbank, eine McDonald's, eine Siemens Energy, T-Mobile US, die Zahlen bekannt geben. Am Donnerstag haben wir Anheuser-Busch, Applied Materials, Mercedes-Benz, Siemens, wertvollstes deutsches Unternehmen, eine ThyssenKrupp, Airbnb und Coinbase. Und am Freitag haben wir noch eine Capgemini, eine Moderna, BHP Billiton und BVB. Lassen wir mal damit stehen.
Ja,
das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns weiter fleißig. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Schreiben Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
Machen Sie es gut.
Gute Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.